Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 7 Monate lang hat die deutsche Journalistin Meşale Tolu in der Türkei in U-Haft gesessen. Jetzt kommt sie zumindest erstmal unter Auflagen frei. Ihr Vater Ali Tolu ist erleichtert.
Ich bin jetzt glücklicher Mensch, ich bin fast sprachlos und ich finde auch die Worte nicht so schnell.
Ein Freispruch für Meşale Tolu ist die Entscheidung allerdings noch nicht. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Meşale Tolu muss nicht in Untersuchungshaft sitzen, solange der Prozess gegen sie in der Türkei läuft und solange sie nicht verurteilt ist. Das steht nach dem 2. Prozesstag fest. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte das gefordert und die Richter sind dieser Forderung gefolgt. Erstmal eine gute Nachricht, sagt auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert.
Wir nehmen dieses als einen sehr positiven Schritt und freuen uns vor allem einfach menschlich für sie, dass es ihr möglich ist, nach diesen 7 schwierigen Monaten mit ihrem Kind und ihrem Mann wieder vereint zu sein.
Allerdings muss sich Meşale Tolu an Auflagen halten. Sie darf nicht ausreisen aus der Türkei, muss sich einmal in der Woche bei den türkischen Behörden melden. Tolus Anwältin Kader Tonç will das anfechten.
Wir werden gegen das Ausreiseverbot und die Meldeauflage binnen der nächsten 7 Tage klagen.
Tolu ist zusammen mit 17 anderen angeklagt. Einige von ihnen durften schon am 1. Verhandlungstag im Oktober aus der U-Haft entlassen werden. Die anderen sind seit heute frei. Die meiste Zeit war Meşale Tolus 3-jähriger Sohn mit ihr im Gefängnis. Und auch Tolus Mann war bis vor ein paar Wochen in Haft. Auch er steht in der Türkei vor Gericht in einem anderen Prozess. Es geht aber um ähnliche Vorwürfe. Warum die Staatsanwaltschaft und dann auch die Richter heute bei Meşale Tolu diese Kehrtwende gemacht haben, ist nicht wirklich klar, sagt unsere Korrespondentin Karin Senz.
Es gab auch keine wirkliche Begründung, warum man heute so entschieden hat. Aber man muss natürlich sozusagen das Umfeld sehen. Meşale Tolus Mann ist ja vor ein paar Wochen, also Ende November, freigekommen aus der Untersuchungshaft. Und wir haben eben auch in anderen Entscheidungen schon erlebt, dass sich tatsächlich wieder die Situation etwas gebessert hat. Auch das deutsch-türkische Verhältnis hat sich wieder etwas gebessert.
Der Vorwurf gegen Meşale Tolu und die anderen Angeklagten: Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Gemeint ist die linke MLKP, die marxistisch-leninistische kommunistische Partei. Die Staatsanwaltschaft wirft Tolu vor, dass sie an Demos der Partei teilgenommen hat und an Begräbnissen von Parteimitgliedern. Das alles, sagt Tolu, waren aber Veranstaltungen, die weder verboten waren noch von der Polizei aufgelöst wurden. Kritiker, Tolus Anwälte und auch die Bundesregierung sprechen von einem politischen Prozess. Die Anwältin sagt, der türkischen Regierung gehe es nur darum, dass Meşale Tolu eine oppositionelle Journalistin ist und dass sie für eine linke Nachrichtenagentur arbeitet. Ende April geht der Prozess gegen Tolu und die anderen Angeklagten jetzt weiter. Der Journalistin drohen bis zu 20 Jahre Haft.
Was sonst noch wichtig war?
Sebastian Kurz, ÖVP-Chef, 31 Jahre alt, ist seit heute offiziell neuer Bundeskanzler von Österreich und damit der jüngste Regierungschef Europas.
Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes ernenne ich Sie, Herr Sebastian Kurz, zum Bundeskanzler der Republik Österreich.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die neue Regierung heute Vormittag vereidigt. Die konservative ÖVP von Kurz regiert mit der rechtspopulistischen FPÖ. Die stellen in der neuen Regierung 6 Minister. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist Vizekanzler. Dass die FPÖ jetzt mitregiert, macht vielen Leuten Sorgen. In Wien hat es mehrere Demos gegen die neue Regierung gegeben. Vor dem Amtssitz des Bundespräsidenten haben rund 6.000 Menschen protestiert. Auch Alexander Pollack von der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch.
Die Proteste sind ein Zeichen, dass es viele Leute gibt, die ein großes Unbehagen empfinden bei dieser Regierung und eben bei der Tatsache, dass Personen mit einem Naheverhältnis zu Rassismus, zu Rechtsextremismus einen seit 1945 nicht dagewesenen Machtgewinn verzeichnen.
Bundespräsident Van der Bellen hat die neue Regierung gemahnt, eine verantwortungsvolle Politik zu machen, gerade gegenüber Minderheiten. Die EU-Kommission will klären, ob bei Steuerdeals zwischen IKEA und den Niederlanden alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es geht um 2 Steuerabkommen von 2006 und 2011, die die Kommission fragwürdig findet. Durch die, sagt eine Kommissionssprecherin, könnte IKEA seine Steuern gedrückt haben, während andere Unternehmen weiter den normalen Steuersatz bezahlen mussten.
We have concerns that two Dutch tax rulings from 2006 and 2011 may have allowed Inter-IKEA to pay less tax and given them an unfair advantage compared to other companies.
Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager ist der Meinung, dass die Mitgliedstaaten nicht zulassen dürfen, dass einige Unternehmen weniger Steuern zahlen, weil sie ihre Gewinne künstlich verlagern können. Die EU-Kommission prüft seit längerem Steuerdeals zwischen mehreren Mitgliedstaaten und internationalen Konzernen. Im Fokus standen deshalb auch schon Vereinbarungen zwischen Irland und Apple. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind für viele ohne Abitur nicht besonders gut. Schlechte Karten haben vor allem ausländische Jugendliche und Hauptschüler. So steht es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Nach der bekommt gut die Hälfte aller Jugendlichen ohne deutschen Pass keine Ausbildungsstelle. Das betrifft auch Geflüchtete. Bei Jugendlichen mit Hauptschulabschluss oder ganz ohne Abschluss sieht es ähnlich aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Bertelsmann Stiftung fordern, dass Hauptschüler leichter Zugang zu einem Ausbildungsplatz bekommen. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Die Autoren der Studie kritisieren auch, dass die Ausbildung insgesamt an Bedeutung verliert, vor allem im Verhältnis zum Studium.
Täter, die Scheiben einschlagen und mehrere Autos in Brand setzen. Eine unbeteiligte Anwohnerin wird von einer Gruppe aus einem Mob heraus angegriffen. Die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes wird eingeschlagen und ein Bengalo hineingeworfen. In Altona brennen bei IKEA Teile der Hausfassade.
All das, sagt der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill, ist auf Fotos und Videos zu sehen, mit denen die Polizei öffentlich nach mehr als 100 Verdächtigen fahndet. 5 Monate nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass es in den meisten Fällen um gefährliche Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch oder Brandstiftung geht. Berliner Linksautonome haben auf diese öffentliche Fahndung schon reagiert, bevor sie überhaupt offiziell losging. Schon gestern Abend haben sie auf dem linken Internetportal Indymedia im Gegenzug Fotos von 54 Berliner Polizisten veröffentlicht und indirekt mit Gewalt gedroht. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat das als unerträgliches Denunzieren verurteilt und auch von den beiden Polizeigewerkschaften kam scharfe Kritik.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Jansen schreibt auf ndr.de: Völlig okay, diese öffentliche Fahndung. Hoffentlich werden alle erwischt und entsprechend hart bestraft. Der Staat hat das Gewaltmonopol, trotz der anderen Klugdaherredner. Krokodilstreichler sieht das ähnlich und kommentiert bei Zeit Online: Dann hoffe ich mal, dass man so viele der Verbrecher wie möglich ermittelt und zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Plünderei und Zerstörung des Eigentums, gerade von normalen Privatpersonen, sind nun wirklich kein sinnvolles politisches Statement. Arthur findet die Fahndungsaktion nicht gerecht und fragt: Wann stehen eigentlich die ersten überwiegend uniformierten Schläger vor Gericht? Rund ein halbes Jahr nach dem G20 warten zahlreiche Opfer und Zeugen ihrer Gewalttaten sowie eine große interessierte Öffentlichkeit auf die ersten Prozesse. Wir warten und warten und warten. Auch Sohn eines Esels findet die Polizeiaktion nicht gut und twittert: Hexenjagd, was kommt danach? Steinigung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus? Deutschland steckt im technisch modernen Mittelalter. Und Ruhrradl meint: Schon Wahnsinn, wie das eskaliert ist. Wenn man sich die Videos mit den aggressiven Krawalltouristen und den Polizeischlägern ansieht, dann ist aber auch die Frage offen, gegen wie viele Beamte wird eigentlich parallel ermittelt? Wie viele Verfahren wegen Körperverletzung, Verstöße gegen die Pressefreiheit? Da ist in Summe sehr viel Gewalt von allen Seiten passiert. Ganz üble Nummer.
Was noch wichtig wird:
Morgen vor einem Jahr sind bei dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche 12 Menschen getötet worden. Mehr als 70 wurden verletzt. Der Attentäter Anis Amri war mit einem LKW in den Markt gefahren. Danach gab es viel Kritik an den Sicherheitsbehörden, weil Amri schon vorher als Gefährder bekannt war und nicht genug überwacht wurde. Einen Tag vor dem Jahrestag trifft sich Kanzlerin Angela Merkel mit Hinterbliebenen und mit Menschen, die damals verletzt wurden. Viele sagen, das kam viel zu spät. Zum Beispiel Sascha Klösters aus Neuss. Seine Mutter wurde bei dem Attentat getötet, er selbst wurde verletzt.
Bisher wurde man da ja echt nur abgelehnt. Man sucht halt nicht das Gespräch mit den Hinterbliebenen, weil es vielleicht für die Politiker zu unbequem ist. So fühlt sich das bei uns an.
Vor 2 Wochen hatten die Hinterbliebenen in einem offenen Brief an Merkel betont, wie enttäuscht sie sind. Merkel habe auch ein Jahr nach dem Anschlag noch nicht persönlich kondoliert. Die Kanzlerin hat heute vor dem Treffen gesagt, dass sie vor allem zuhören will und dass sie weiß, dass sich viele ein solches Treffen früher gewünscht hätten.
Und sonst in der Welt?
Auf keinem anderen Flughafen der Welt ist so viel Betrieb wie auf dem in Atlanta in den USA. Und genau da hat heute ein Stromausfall ziemliches Chaos angerichtet. Von jetzt auf gleich ging nichts mehr. Passagiere standen im Dunkeln, Gepäckbänder liefen nicht, automatische Türen gingen nicht mehr auf. Hunderte Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Betroffen waren tausende Fluggäste, die aus Atlanta raus wollten, und etliche ankommende Maschinen. Die Panne hat gut 11 Stunden gedauert. Grund war nach offiziellen Angaben ein Feuer in den unterirdischen elektrischen Anlagen des Flughafens. Jetzt wird befürchtet, dass die Auswirkungen des Blackouts bis in die Weihnachtsreisezeit reichen. Dann könnte es in den nächsten Tagen nochmal richtig chaotisch werden. Wegen des Mordes an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia sollen sich 3 Männer vor Gericht verantworten. Ob und wenn ja der Prozess losgehen kann, steht aber völlig in den Sternen. Heute ist eine zweite Untersuchungsrichterin zurückgetreten. Maltesische Medien berichten, sie habe sich für befangen erklärt, weil sie in der Vergangenheit Ziel von Caruana Galizias Recherchen gewesen sei. Aus demselben Grund hatte letzte Woche schon die erste Richterin den Fall abgegeben. Jetzt muss das Los einen neuen Untersuchungsrichter finden. Es geht bisher nur um die Frage, ob es genug Beweise gegen die drei Verdächtigen gibt, um ein Verfahren zu eröffnen. Daphne Caruana Galizia war im Oktober mit einer Autobombe ermordet worden. Sie hatte in ihrem Blog und in vielen Veröffentlichungen Korruption und andere dubiose Machenschaften auf Malta angeprangert und war dabei vielen Mächtigen des Landes auf die Füße getreten. In den USA hat der Basketballstar LeBron James mit einer Protestaktion für Aufsehen gesorgt. Er hat mit einem schwarzen und einem weißen Turnschuh gespielt. Auf beiden stand in goldener Schrift das Wort Equality, auf Deutsch Gleichheit. Mit der Aktion wollte der Basketballprofi gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestieren. Er wirft Trump vor, dass der nicht wisse, worum es bei Gleichheit geht. In den USA gibt es seit Monaten Proteste im Profisport gegen Rassismus, besonders im Football. Immer wieder gehen Spieler während der Nationalhymne auf die Knie. Trump hatte mehrmals gefordert, Spieler deshalb rauszuwerfen.
Wissensnachrichten.
Wenn es um politische Propaganda in sozialen Netzwerken geht, dann denken alle zuerst an Google, an Facebook und an Twitter, als es zum Beispiel darum ging, ob Russland sich über Postings in sozialen Netzwerken in die US-Präsidentschaftswahl eingemischt hat. Da mussten die drei Konzerne sich vor dem US-Kongress verantworten, Instagram dagegen nicht. Und das sei fatal, sagt ein Forscher der Columbia University in New York, denn auch auf Instagram sei eine Trollfabrik aus Russland aktiv gewesen, die gefälschte Posts in Umlauf gebracht hat. Sabrina Leuers in Wissensnachrichten. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da?
Facebook, den gehört Instagram ja, hat gesagt, dass sie 170 Instagram-Accounts gesperrt haben, die von dieser russischen Trollfabrik stammen. Und von diesen Accounts wurden rund 120.000 Posts veröffentlicht. Der Forscher von der Columbia University hat sich die 200 populärsten Posts dieser Accounts mal näher angeguckt. Und allein diese 200 Posts hatten am Ende mehr als 2,5 Millionen Interaktionen auf Instagram. Und das sind nur die Zahlen, wo wirklich aktiv was gemacht wurde. Passiv angezeigt wurden die Posts seinen Berechnungen zufolge rund 145 Millionen Mal. Der Forscher sagt deshalb, von der Reichweite her sei Instagram mit Twitter zu vergleichen.
Aber anscheinend wurden diese Accounts ja gesperrt oder gelöscht. Ist das Problem damit gelöst?
Nein, denn tatsächlich waren die Accounts schon gesperrt, als der Forscher mit seiner Analyse angefangen hat und er konnte die Inhalte trotzdem noch finden und sehen. Zum Beispiel das Foto eines jungen muslimischen Mädchens. Dabei stand, was sie angeblich alles hasst, von Christen bis Schweinefleisch, und dass sie sich gleichzeitig aber über Islamophobie beschwert und das Ganze dann verbunden mit der Frage, wer hasst hier wen?
Aber wie kann es denn sein, dass diese Inhalte noch zu sehen sind, obwohl die Accounts gesperrt wurden?
Ja, das liegt an der Struktur von Instagram bzw. daran, wie die Inhalte verbreiten. Auf Instagram kann man einen Post nicht einfach teilen, so wie man das von Facebook oder Twitter kennt, sondern man muss theoretisch gesehen das Bild runterladen und neu hochladen. Das ist umständlich, deshalb gibt es Apps, die genau das machen. In der Regel versehen die das Bild dann mit einem Hinweis, von wem das Originalbild kommt. Es gibt aber auch inoffizielle Reposting-Apps, die diesen Rückschluss auf die Quelle eben nicht machen.
Das heißt, es müsste quasi jeder Post einzeln auf Instagram gelöscht werden und nicht nur die Accounts gesperrt.
Ja, aber nicht nur da, sondern die Inhalte werden auch noch auf anderen Seiten weiter verbreitet und landen dann über Instagram zum Beispiel auf Facebook, Pinterest oder auf Blogs, wo sie eingebunden werden. Da wird also quasi etwas in Gang gesetzt, was nur noch ganz schwer zu stoppen ist.
Bleiben wir beim Thema Falschmeldung, zumindest im weitesten Sinne. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat sich eine Religionswissenschaftlerin der englischen Universität Sheffield gefragt, wie es eigentlich die Tiere in die Geschichte um die Geburt von Jesus geschafft haben. Im Evangelium von Matthäus und Lukas kommen die nämlich gar nicht vor. Und wie ist die Antwort dieser Wissenschaftlerin?
Sie schreibt, dass Künstler die Tiere dazu gedichtet haben müssen. Sie sind wohl davon ausgegangen, dass in dem Raum, in dem Jesus geboren wurde, Tiere gewesen sein müssen, weil es ja quasi eine Notunterkunft war, die vermutlich mit Tieren geteilt wurde. Und dann ist da noch ein religiöser Text von Jakobus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der hat das Leben von Maria und die Geburt von Jesus detailliert im sogenannten Proto-Evangelium beschrieben. Da ist dann auch die Rede davon, dass Maria auf einem Esel nach Bethlehem geritten ist. Der Text war in der Kirche sehr populär. In die Bibel hat er es zwar nicht geschafft, aber er hat es offensichtlich geschafft, unser Bild von der Weihnachtsgeschichte erheblich zu prägen.
Und wir bleiben weihnachtlich, gucken auf die Weihnachtsbäume. Die werden meistens in Monokulturen angebaut. Jetzt sind ja Monokulturen an sich für die Tierwelt nicht so gut, weil da übers Jahr viel gedüngt und gespritzt wird. Aber anscheinend sind Weihnachtsbaumplantagen da eine Ausnahme. Warum das?
Nach einer Studie der Universität Osnabrück Osnabrück helfen die Plantagen für Weihnachtsbäume offenbar Vögeln, die sonst keinen Brutplatz finden. Die Forscher haben Vögel im Sauerland gezählt. Das ist eines der großen Weihnachtsbaumanbaugebiete in Europa. Dort haben sie viele betroffene Arten gefunden, unter anderem Baumpieper, Goldammer und Heidelerche. Aus Sicht der Forscher waren dort sogar mehr und verschiedenere Arten, als sich anderswo fanden. Sonst brüten diese Vögel gerne auf Flächen, auf denen viele Bäume durch einen Sturm umgefallen sind.
Wetter.
Der Tag geht überwiegend trocken zu Ende. In der Nacht gibt es allerdings wieder Regen und Schnee. An den Alpen sind bis zu 10 cm Neuschnee möglich, da bis minus 9 Grad, ansonsten 0 bis minus 6. Morgen ist es grau in grau. In der Nordhälfte gibt es ein bisschen Regen, am Alpenrand Schnee, maximal 0 bis 7 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.